Heute bei «Apropos» die zweite Mona Lisa. Sie lächelt geheimnisvoll, sie schaut einem an und dann wieder nicht. Sie ist zu sehen auf einem der berühmtesten Gemälde der Welt, wenn nicht auf dem berühmtesten. Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci, ausgestellt im Louvre in Paris. Seit Jahren ranken sich Verschwörungen und Gerüchte rund um das Bild. Eines der hartnäckigsten: Es gibt mehr als eine Mona Lisa. Innerhalb und außerhalb der Kunstwelt fragt man sich, ob Leonardo da Vinci die Lisa Gherardini, die Frau auf dem Bild, mehr als einmal gemalt hat. Eine von den angeblichen Kopien wird Eiselwurf Mona Lisa genannt. Und die Geschichte von diesem Bild ist ziemlich aufregend. Es ist eine Geschichte voller schillernder Figuren und zwielichtiger Typen. Es ist eine Geschichte, die viel sagt über unser Verhältnis zur Kunst, das nicht immer sehr rational ist. Aufgeschrieben hat die Geschichte das Sven Bärisch für das Magazin vom Tagesanzeiger. Er ist uns jetzt zugeschaltet für eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Lohse. Sali Sven.
Hi Philipp.
Sven, wann hast du das erste Mal die Mona Lisa gesehen? Die echte?
Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Da war ich noch Schüler. Mein erster Paris-Besuch, wahrscheinlich mehr als 25 Jahre her. Und ich war im Louvre und ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass sie einen großen Eindruck auf mich gemacht hätte.
Okay. Jetzt, vor der Geschichte, bist du nochmal in den Louvre gegangen, glaube ich, oder? Um sie nochmal anzuschauen.
Ja, ich war seitdem noch ein paar Mal, aber der Anlass, dass ich sie dann für eine lange Zeit angesehen hatte, das war 2019. Das war Leonardo da Vinci Jubiläum, 500. Todestag. Und da habe ich auch eine etwas größere Geschichte geschrieben über das Bild, über die Geschichte und wie sie da präsentiert wird. Und da war ich eben 4 Stunden da und wollte sie mir nicht ganz alleine ansehen. Das hat mir der Louvre nicht erlaubt. Aber ich durfte 10 Minuten allein vor ihr verbringen. Ich wurde da so über Nebeneingang und Tapetentüren da ganz schnell hingeschleust und hatte dann 10 Minuten, bis die Besucher, die es vom Haupteingang regulär, da durch diesen riesigen Louvre bis dahin laufen ist, zum Bild geschafft haben. Das war meine exklusive Zeit mit ihr.
Und wie ist das, die Mona Lisa ganz für sich selbst zu haben?
Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis sich mir dieses Bild dann erschlossen und aufgefächert hat. Für mich ist es kein Bild, das jetzt beim ersten Anblick so einen überwältigenden Eindruck macht. Aber je länger man es sich ansieht, desto faszinierender, desto irritierender wird es auch. Es ist total uneindeutig. Selbst man weiß dann irgendwann dieses berühmte Lächeln, man weiß irgendwann nicht mehr, ist das wirklich noch ein Lächeln? Und dann gibt es eben auch diesen Blick, der wurde der Mona-Lisa-Blick genannt. Das ist so ein optischer Trick, dass man den Eindruck hat, dass egal wo vor dem Bild man steht, sie einen immer ansieht. Aber das ist gar nicht so, wenn man sich das lange ansieht, sondern ich hatte dann den Eindruck, dass sie immer so ein bisschen an einem vorbeischaut und eben lächelt. Und das brachte mich dann eben so, hatte ich dann diese Assoziation, wenn man auf einer Party ist und es lächelt einen jemand an. Und man lächelt vielleicht zurück und freut sich und dann merkt man, Moment, die meint einen ja gar nicht, sondern jemand anderen. Hm. So, deshalb schrieb ich auch, dass ich das ein bisschen unsympathisch finde, sogar dieses Bild.
Nicht sehr nett. Mhm. 10 Minuten bist du allein gewesen und nach 4 Stunden mit Tausenden von Menschen im Louvre. Warum wollen alle Menschen die Mona Lisa anschauen? Warum ist das Bild so berühmt?
Ja, wie bei den meisten Ikonen, und das ist sie ja, ob lebendig oder tot oder Bild oder echt, muss man wahrscheinlich sagen, deshalb so berühmt, weil sie so berühmt ist. Sie hat ja diese Attraktivität, weil sie einfach so bekannt ist. Und warum wurde sie so bekannt? Weil sie natürlich ein faszinierendes Bild ist. Ich glaube, eher ein faszinierendes Bild für Künstler von Leonardos Zeitgenossen, aber auch durch die Jahrhunderte hindurch. Sie gehört ja zu den am häufigsten kopierten Werken der Kunstgeschichte überhaupt. Und Leonardo hat einfach wahnsinnig viele neue Techniken dort eingeführt und sozusagen künstlerische Erfindungen eingeführt bei diesem Bild oder zur Blüte gebracht. Wir haben schon gesprochen über diesen Blick, der ihm scheinbar folgt. Dann gibt es diesen Sfumato-Effekt, den Leonardo nicht erfunden hat, aber eben zu ganz neuen Höhen in der Anwendung gebracht hat. Da hat er ganz hauchdünne, hunderte, vielleicht sogar tausende ganz dünne Lagen von Öl übereinander gebracht, und wenn das Licht dann auf diese Leinwand trifft, erreicht sie unterschiedliche Tiefen von diesen Ölschichten, und das gibt so einen Effekt wie von Lebendigkeit, als würde man in ein lebendiges Gesicht gucken, wo sich die Muskeln ständig bewegen, wo es ständig neue Reflexionen gibt. Ja, also diese Faszination, die sie auf Künstler hatte, ist, glaube ich, der Hauptgrund für ihre Berühmtheit.
Eben, du sagst, für Künstler ist das Bild immer schon wahnsinnig faszinierend gewesen. Für die grosse Masse eher noch nicht so lange. Es hat wie etwas gebraucht, dass sie so berühmt worden ist. Was ist das gewesen?
Ja, das war der Raub oder der Diebstahl der Mona Lisa. Das war 1911. Das war ein Italiener, Vincenzo Perugia heißt der. Der war Glaser und war so als Handwerker und Aufsichtsperson im Louvre beschäftigt. Und der hat sich offenbar in dieses Bild, das eins von vielen war, das hatte keinen besonders herausgehobenen Stellung oder Platz im Louvre gehabt. Und er fand es so schön und er fand es offenbar skandalös, ein patriotischer Italiener, dass das in Frankreich hängt und nicht in Italien. Es ist ein kleines Bild, es ist auf Holz gemalt, auf Pappelholz, man kann es relativ gut mitnehmen. Und er hat sich eben nachts eingeschlossen in so einem Wandschrank, hat es aus dem Rahmen genommen, hat es in ein Tuch gewickelt und ist dann morgens rausgegangen. Niemand hat ihn bemerkt, so Alarmanlagen gab es noch nicht. Und dann hat er es fast 2 Jahre lang in seiner kleinen, winzig kleinen Wohnung in Paris, ganz in der Nähe vom Louvre, versteckt und wollte es dann an die Uffizien verkaufen.
In Florenz.
Ja, seine unglaubliche Geschichte wurde natürlich auch verfilmt und wollte es eben nach Italien verkaufen. Da wurde er dann an die Polizei gemeldet und das Bild kehrte triumphal zurück. Und in diesen 2 Jahren, in denen das Bild gefehlt hat, also als es richtig berühmt wurde, als es nicht da war, weil es gefehlt hat, weil es dort die Leerstelle gab, deshalb wurde es das berühmteste Bild, das Louvre vielleicht sogar das berühmteste Bild der westlichen Kunstgeschichte.
César, ist es riesig, es ist so groß, dass im Umfeld von der Mona Lisa auch immer wieder Geschichten entstehen und spielen. Eine fängt an in Lausanne, in einem Kaffee im Jahr 1978. Das ist die Geschichte, die du aufgeschrieben hast für das Magazin. Sie fängt an mit dem Kim Stipe. Wer ist er?
Kim Stipe ist ein Australier. 1978 war das ein junger Typ, so ein Weltenbummler, Entdecker, Abenteurer. Er hat mit Freunden ein Segelschiff in Australien fit gemacht, ist über den Pazifik gesegelt, in Hawaii angelandet, Leute kennengelernt, in die USA gekommen, quer durchs Land getrampt, ein halbes Jahr bei einem Ölmagnaten in Texas gelebt. Kam dann nach London, hat sich verliebt, kam nach Paris, über enttäuschte Lieben ist er dann in Lausanne gelandet und dann saß er da eben recht verloren, konnte kein Wort Deutsch. Kein Wort Französisch, saß er dort im Café und bekam eine Unterhaltung mit am Nebentisch auf Englisch. Und da war jemand, der zog da aus seiner Tasche eine Präproduktion von dem Bild und zeigte es jemand anderem und hatte den gefragt, ob der das vielleicht kaufen möchte. Und das Bild kam dem zwei ziemlich bekannt vor. Mhm. Und es war eben diese andere Mona Lisa.
Was hat das Ding gemacht, wo er das mitbekommen?
Dieser andere Typ ist dann gegangen und Stipe ging dann zu dem, der das Bild gezeigt hatte, hat sich vorgestellt und ja, der das Bild dabei hatte, der war dann ganz offen und hat ihm erzählt, worum es sich da handelt, dass das eine zweite Version oder man muss eher sagen eine erste Version von Leonardos Mona Lisa sei, dass Leonardo dieses Bild gemalt habe und sich danach, 10 Jahre später, daran gemacht habe, die zweite Version der Mona Lisa zu malen. Diese zweite Mona Lisa wäre dann die wir im Louvre heute sehen können. Und dass er eben diese erste Version habe und dass er dafür einen Käufer sucht und ob er das Bild sich mal anschauen möchte.
Der Kim Stipe hat sich nach ein Leben lang quasi mit der ersten Mona Lisa auseinandergesetzt. Was ist passiert zwischen dieser zufälligen Begegnung in einem Kaffee in Lausanne und dieser lebenslangen Passion? Da muss wie etwas passiert sein.
Ja, da ist eine Menge passiert. Vor allem ist der Versuch passiert, dass man eine Weltkunstsensation herbei konstruiert. Dieser Versuch, der dauert auch immer noch an. Es gab Dutzende, unzählige Untersuchungen von diesem Bild. Wahrscheinlich heute ist diese vermeintliche erste Version der Mona Lisa eines der meist untersuchten Bilder, das es so gibt, oder Werke der Kunstgeschichte. Und es auf einer persönlichen Ebene gab es auch eine Fülle von Enttäuschungen, von Streit, von Eifersucht. Also diese Mona Lisa, sowohl die wir im Louvre kennen, als auch die, um die es in diesem Text geht, hat sehr, sehr viel Dramen ausgelöst.
Um kurz noch bei dem australischen Weltenbummler zu bleiben, was war denn seine Rolle gewesen, nach dieser Begegnung in diesem Kaffee?
Na, seine Rolle war, er wurde dann gefragt, ob er sich mit diesem Bild beschäftigen will. Er war ja so ein Autodidakt, er war Künstler, hatte sich einiges so angelesen in der Kunstgeschichte und er war so ein ziemlich offener Typ, was ihm so begegnet ist. Da ist er draufgesprungen und konnte sich kann das bis heute, ich kenne ihn ja inzwischen ganz gut, dann sich sehr, sehr intensiv mit etwas beschäftigen. Und er ist sehr aufgeschlossen, ist sehr klug, er weiß sehr viel. Und er hat diese Gelegenheit ergriffen. Wie gesagt, er war da in Lausanne, beziehungsweise kam da gerade in die Schweiz und hatte nichts zu tun und sagte, okay, ich stürze mich jetzt da rein. Er hat nebenbei zum Geld verdienen, hat er Kunstwerke restauriert, das konnte er sehr gut. Und es gab nicht viele Quellen zu diesem Bild, zu dieser ersten Mona Lisa oder Isleworth Mona Lisa, wie sie auch heißt. Und er hat eben versucht, möglichst viel über dieses Bild herauszubekommen. Hm.
Du hast gesagt, man nennt sie Isleworth Mona Lisa, dass alle ein bisschen ein Bild haben von diesem Bild. Wie sieht denn die Mona Lisa aus, die angeblich erste Mona Lisa?
Also auf den allerersten Blick kann man sie verwechseln. Da sieht man sie und denkt, ah, die Mona Lisa. Und dann relativ schnell, wenn man so länger als eine Sekunde vielleicht draufschaut, merkt man, nee, aber da stimmt irgendwas nicht. Und das Auffälligste ist wahrscheinlich erstmal, dass die Frau auf dem Bild viel jünger ist und dass ihr Gesicht nicht so verrätselt ist, sondern viel offener, vielleicht auch attraktiver, dass man es viel leichter ansieht. Und dann merkt man noch so ein paar andere Sachen. Es gibt dann Säulen zu beiden Seiten, da muss man das Bild dann schon ein bisschen kennen, um zu wissen, dass es bei der Louvre Mona Lisa nicht der Fall ist. Und wenn man sich dann den Hintergrund ansieht, dann merkt man, dass der ist ganz merkwürdig, da sind so komische Flecken im Bild und der sieht aus, als wäre er gar nicht zu Ende gemalt oder als wäre er von einem sehr, sehr schlechten Künstler gemalt.
Warum heißt sie Isleworth Mona Lisa?
Die wurde so genannt, weil der erste bekannte Eigentümer, das ist ein Brite namens Hugh Blaker, der hat sie Anfang des 20. Jahrhunderts gekauft, angeblich aus einem Schloss in England, in Somerset. Und dieser Hugh Blaker lebte in einem Ort in der Nähe von London und dieser Ort heißt Isleworth und seitdem heißt sie die Isleworth Mona Lisa.
Der Typ, wo der Kim Stive in dem Café in Lausanne trifft, der will das Bild verkaufen. Weiss man zu dem Zeitpunkt, ob das Bild echt ist?
Also zu dem Zeitpunkt wusste man es nicht und man weiß es vor allem bis heute nicht. es ist so, dass die Leute, die Eigentümer des Bildes waren oder die sich, man muss schon zum Teil sagen, manisch mit diesem Bild beschäftigt haben und ebenso ja auch manisch versucht waren zu beweisen oder zu zeigen, dass das ein echter Leonardo ist, dass ja eben, dass die dann natürlich davon überzeugt gewesen sind. Aber nein, es war keine Rede davon, dass es damals irgendeine Echtheitsvermutung oder Beweis gegeben hätte. Und daran hat sich der Kim Stive eben gemacht. Er selber hat auch nicht dran geglaubt, dass das ein Leonardo ist, aber er hat dann eben angefangen mit der Recherche und kam wohl zu der Überzeugung, dass zumindest in Teilen dieses Bild von Leonardo da Vinci gemalt sein könnte in all dieser Vorsicht. Wobei man dazu sagen muss, dass ein Bild nicht von einem Künstler allein gemalt ist, zum Beispiel von Leonardo da Vinci, ist keine Besonderheit. Kunstwerke entstehen in Werkstätten, in Gemeinschaftsarbeit. Und da gibt es dann den Meister oder die Meisterin, die das letzte Wort hat, die besonders delikaten Partien vielleicht macht. Und dann gibt es die Werkstatt, die andere Teile ausführt. Das ist nicht immer so und überall so. Aber dass das eine Gemeinschaftsarbeit ist, ist was völlig Normales. Und dass nicht jeder Teil eines Bildes vom Meister oder der Meisterin ist.
Nochmals Knieklammern. Die echte Mona Lisa im Louvre, ist die allein vom Da Vinci gemalt oder auch nochmal zu teilen? Weiß man das?
Schon allein zu der Mona Lisa im Louvre gibt es so unendlich viele Theorien, dass man sich eigentlich irgendeine, und sei es die verrückteste, heraussuchen kann und man wird irgendjemanden finden, der dazu Untersuchungen gemacht hat und dafür Belege hat. Mhm. Das fängt an davon, wer da abgebildet ist, ob es zum Beispiel ein Selbstbildnis von Leonardo ist, ob es einer seiner Werkstattgehilfen, sein Geliebter ist, ob das irgendwelche Fürstinnen sind und so weiter oder eben diese Lisa Gherardini. Man geht tatsächlich davon aus, bei der Mona Lisa im Louvre, dass sie alleine von Leonardo gemalt ist. Beim Hintergrund ist man sich da nicht so sicher. Was die Hände, was das Gesicht, was die Kleidung angeht, da scheint sich die Fachwelt relativ einig zu sein.
Okay, dann machen wir die Klammer wieder zu und gehen zurück zu der angeblich ersten Mona Lisa. Dort spielt auch eine Bannerin eine Rolle. Die bekommt das Bild vermacht über, oder?
Ja, das ist Elsbeth Haudenschild-Meyer. Das ist eine Schweizer Galeristin, beziehungsweise sie leitet die Zweigstelle einer Londoner Galerie in Bern. Der Eigentümer der Londoner Galerie ist Henry Pulitzer. Der ist auch verwandt mit dieser bekannten Journalisten-Pulitzer-Familie. Der Pulitzer, nachdem der für manche vielleicht bekannte Pulitzer-Prize, einer der höchsten journalistischen Auszeichnungen, die es so gibt, nachdem das benannt ist, das ist sein Großonkel. Und dieser Pulitzer, der kommt aus sehr reichem Hause, ist in Wien geboren und hat dann so als Hobby so eine Galerie gegründet in London. lernte dann auf Wegen, die nicht ganz bekannt sind, diese Elsbeth kennen und hat sie damit betraut, dass sie eben diese Zweigstelle in Bern leitet. Die waren nie verheiratet oder offiziell liiert, aber offensichtlich gab es zumindest, was Henry Pulitzer angeht, doch eine größere Anhänglichkeit, die immerhin so weit ging, dass er ihr dieses Bild vererbt hat, von dem er, Pulitzer, ja überzeugt war, dass es ein echter Leonardo da Vinci ist.
Sie will es aber nicht behalten.
Nein, sie will es nicht behalten und sie mag dieses Bild auch nicht. Sie glaubt zum einen überhaupt nicht, dass es von Leonardo da Vinci ist. Nicht deshalb, weil sie so eine intime Kennerin der Kunstgeschichte ist. In erster Linie wohl deshalb, weil es so viele Leute unglücklich gemacht hat. Also Henry Pulitzer, der sein Leben lang versucht hat zu zeigen, dass es eben ein echter Leonardo ist, aber auch die Vorbesitzer. Und sie wollte es eigentlich nur loshaben. Sie wollte nicht, dass ihr das Gleiche passiert.
Sie schafft es aber nicht, oder?
Nein, sie schafft es nicht, das Bild. Also sie wird es am Ende los auf Art und Weise, vielleicht kommen wir noch dazu, die nicht so ganz klar sind. Es gibt dann eben diesen Menschen, der damit beauftragt ist, das Bild zu verkaufen. Das ist der im Café in Lausanne, den der Kim Stifter kennengelernt hat. Mhm. Er ist einmal relativ nah dran. Es gibt damals, wir sind jetzt so Ende der 80er Jahre. Ich muss ein klein bisschen ausholen. Ende der 80er Jahre ist so der erste große Kunstboom. Die Auktionshäuser in New York, in London machen da ihre ersten großen Geschäfte. Und es gibt so diese ersten Mondpreise für Kunstwerke, vor allem so der klassische Moderne und des Impressionismus. Und eine der ganz großen Player da drin sind die Japaner. Die japanische Wirtschaft boomt in dieser Zeit sehr. Und viele Menschen aus Japan kommen auf die Idee, Kunst zu sammeln. Das ist so der Großzusammenhang. Und in diesem Zusammenhang lernt dieser Verkäufer von dieser Isleworth Mona Lisa Leute kennen, die gute Kontakte nach Japan haben. Und es bahnt sich ein Geschäftskontakt an. Die sind interessiert an diesem Bild. Sie kommen nach Genf, sehen sich das Bild an. Es gibt eine Zusammenkunft in einem Luxushotel in Genf. Und Kim Stife ist auch dabei, bekommt ein paar Fragen gestellt zur Echtheit, um Fragen zu zerstreuen. Letztlich sind die Japaner aber überzeugt und sie sagen, ja, wir kaufen das. Und es gibt ein großes Essen und alle sind dabei. Und irgendwann während dieses Essens, das ist alles die Erzählung von Kim Stife, holt einer der Japaner sein Handy, damals noch Mobiltelefon, so ein riesengroßer, sauschwerer Knochen raus und beginnt auf Japanisch zu telefonieren. In der Annahme, dass niemand von der Schweizer Delegation Japanisch versteht. Stimmt aber nicht, einer konnte Japanisch und hört, dass die Japaner, nachdem sie noch gar nicht das Geld überwiesen hatten für den Kauf des Bildes, das Bild schon wieder weiterverkauft haben. Und zwar für das Doppelte. Daraufhin war die Schweiz, waren die Schweizer Verkäufer so sauer, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt aber auch einen Anteil dieses zusätzlichen Bonus, den die Japaner bekommen. Woraufhin die Japaner sauer waren, dass die Schweizer ein Telefongespräch mithören, weil sie sagen, das ist das Unhöflichste, was man machen kann. Man hört keine Telefongespräche mit und haben diesen Deal abgeblasen, sind sofort weggezogen. Das war das nächste an Verkauf, an das diese Isleworth Mona Lisa jemals gekommen ist.
Und für was für Zahlen reden wir da?
Wir reden jetzt da, wir sind jetzt da so in der Region von 40 Millionen Dollar bzw. Franken. Ein nach heutigen Gesichtspunkt muss man sagen, lächerlicher Preis für einen Leonardo.
Das Bild geht dann gleich weg, gell? Du hast gesagt, die Berner Galeristin verliert das Bild an einen Briefmarkenauktionator. Wie geht das genau? Und was ist das für ein Typ, der Briefmarkenauktionator?
Also der Kim Stife, über den wir schon viel geredet haben, der beginnt Anfang der 2000er Jahre als Grafiker in einem Briefmarkenauktionshaus zu arbeiten. Das heißt David Feldman S.A. David Feldman ist ein irischer Briefmarkenkenner, Philatelist und eben auch Auktionator, der zunächst mit jemand anderem, dann alleine dieses Briefmarkenauktionshaus in Genf leitet. Das ist eines der international führenden Häuser in der Philatelie, im Philateliehandel. Und Kim Stife macht dort die Ausstellungskataloge, designt die und macht so das ganze Corporate Design dort. Und dieser David Feldman ist ein sehr geschickter, sehr kundiger Händler. Der hat einige Coups schon hingelegt. Und er erzählt das irgendwann diesem Menschen, der mit dem Verkauf der Isleworth Mona Lisa betraut ist. Und der bekommt da spitze Ohren, weil er sagt, da ist jemand, der sich mit dem Verkauf von im weitesten Sinne Kunstwerken, Kulturobjekten auskennt. Und sie treffen sich und dann auf Wegen, die nicht klar sind, die auch juristisch ein bisschen heikel zu sein scheinen, gerät dieses Bild, also die Isleworth Mona Lisa, in die Obhut von dem David Feldman und landet in dem Keller von dessen Auktionshaus, wo der Feldman einen Präsentationsraum einrichtet mit Renaissance-Musik und einem Renaissance-Rahmen und einem Vorhang. Ich war selber nicht da, aber einem Vorhang, der dann wohl dramatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgeht und dann wusch, ist sie da. Die erste Mona Lisa.
Gehört denn das Bild jetzt zu dem Zeitpunkt dem Feldman?
Er sagt nein. Das heißt, er sagt gar nicht viel. Man muss sagen, man weiß es nicht. Es gibt viele Vermutungen. Was man weiß, es gibt eine Stiftung, die heißt die Mona Lisa Foundation, die Mona Lisa Stiftung mit Sitz in Zürich. Und einer der Vorsitzenden dieser Stiftung ist David Feldman. Der Zweck und das Ziel dieser Stiftung ist, sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es dieses Bild gibt, die Isleworth Mona Lisa, und dass sie ein echtes Werk von Leonardo da Vinci ist und dass sie die erste Version der Mona Lisa ist, die wir im Louvre sehen. Die Pressearbeit dieser Stiftung ist sehr zurückhaltend. Das hat, ich muss schon sagen, Jahre gedauert, bis sie überhaupt mit mir gesprochen haben. Und sie machen absolut keine Angaben dazu, wem das Bild gehört. Was man allerdings sagen kann, Elsbeth Haudenschild-Meyer, die Erbin von der Isleworth Mona Lisa, war zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr Eigentümerin des Bildes. Und Kim Stive, der sich ja jahrelang, Jahrzehnte in Teams mit diesem Bild beschäftigt hat, durfte es nicht mehr sehen. Er wurde auch entlassen von David Feldman. Und es war sozusagen dem Zugriff entzogen. Es gab einige Gerichtsprozesse um das Bild. Es würde jetzt zu weit führen. Und es gibt oder gab juristische Streitereien darüber. Aber es ist schwierig, leider schwierig, darüber zu reden, obwohl es eine sehr, sehr interessante Geschichte auch wäre.
Du sagst, es gibt die Stiftung mit Sitz in Zürich, die eigentlich den Zweck hat, das Bild in die Öffentlichkeit zu bringen und die Echtheit zu beweisen. Wie versuchen sie das? Wie wird versucht, die Echtheit von dieser ersten Mona Lisa zu beweisen?
Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, wie man herausfindet, ob ein Bild echt ist, ob es von einem bestimmten Künstler, einer Künstlerin ist oder aus einer bestimmten Zeit kommt. Die Mona Lisa Foundation und ja, die Leute um David Feldman haben so ziemlich alle Experten abgegrast, die es nur so gibt und haben versucht, von denen Auskünfte und Analysen zu bekommen. Zu denen gehören Röntgenuntersuchungen. Damit wird das sozusagen auf den Röntgentisch gelegt und man versucht zu erkennen, was unter dem Bild ist, welche Vorzeichnungen es gegeben hat. Es gibt dann andere Formen von Spektralanalysen, also auch ja andere sozusagen Wellen, die da durchgeschickt werden, wo man sehen kann, welche Bearbeitungsstadien es davon gegeben hat. Dann gibt es chemische Analysen, bei denen man herausfinden kann, ob die Materialien, die verwendet wurden, ob es die zu der damaligen Zeit schon gegeben hat. Es gibt die Radiokarbonuntersuchung. Eine der besten Labore dafür ist an der ETH in Zürich. Dort wurde das Bild auch untersucht, um herauszufinden, ob die Leinwand überhaupt aus der Zeit von Leonardo stammt. Es gibt Untersuchungen der Pinselstriche. Man weiß, Leonardo war Linkshänder. Er hat oft in eine bestimmte Richtung den Pinsel geführt, um zu sehen, ob sich das deckt mit der Technik und so weiter und so weiter. Es geht auch so sehr in den etwas schrägen Bereich zum Teil auch. Es wurde sogar ein FBI-Forensiker beauftragt, das Bild am Computer zu verjüngen und älter zu machen. Andersrum. Das heißt, er hat die Isleworth Mona Lisa genommen und hat sie 15 Jahre, glaube ich, älter gemacht. Und dann hat er unabhängig davon die Louvre Mona Lisa genommen und hat sie jünger gemacht. Und siehe da, es hat sich genau gedeckt. Also die Isleworth Mona Lisa ist die jüngere und so weiter und so fort. Und all diese naturwissenschaftlichen, sage ich mal, Untersuchungen können ausschließen, dass ein Bild nicht aus einer bestimmten Epoche ist. Es scheint so zu sein, dass man das nicht ausschließen kann. Also man kann offensichtlich nicht ausschließen, dass das Bild erst viel später entstanden ist. Man kann naturwissenschaftlich aber auch nicht beweisen, dass es aus einer bestimmten Zeit ist. Und letztlich beweisen, dass sozusagen ein Bild ein echter Leonardo ist, kann man sowieso nie. Aber um dem möglichst nahe zu kommen oder das größte Gewicht haben da nicht die Stimme dieser naturwissenschaftlichen Analytiker, sondern haben die Kunsthistoriker. Und da gibt es in jedem Bereich gibt es da so ein paar maßgebliche. Und in der Leonardo-Forschung gibt es da eben auch so ein paar ganz maßgebliche Namen. Das sind so 4, 5, 6. Und wenn einer von denen oder noch besser mehrere von denen sagen, könnte sein oder ich mache mir überhaupt die Mühe, mir das anzusehen, dann kommt es in die Nähe, ein echter Kandidat zu sein. Davon ist die Isleworth entfernt. Das hat sich keiner der großen Kapazitäten, Leonardo-Kapazitäten, je daran gemacht, dieses Bild zu untersuchen.
Warum denn nicht?
Schwer zu sagen. Also, ich habe mit vielen gesprochen. Ich habe unter anderem gesprochen mit Martin Kemp. Martin Kemp, ehemaliger Kunstgeschichtsprofessor in Oxford, wahrscheinlich so die größte, zumindest die bekannteste Instanz in der Leonardo-Forschung. Dutzende Bücher, hunderte Aufsätze dazu geschrieben. Er hat sich diese Röntgenaufnahmen angesehen, sagt, er erkennt dort die Unterzeichnungen, sprechen für ihn nicht dafür, dass es ein Leonardo ist. Es gibt nur eine Vorzeichnung so richtig, ist untypisch. Zweitens, das Bild ist auf Leinwand gemalt, ganz ungewöhnlich. Leonardo hat fast alles auf Holz gemalt. Ein paar Skizzen gab es von ihm auf Leinwand, sonst aber nichts. Außerdem sei dieses Gesicht zu hübsch, würde nicht passen und der Hintergrund sei völlig dilettantisch. Deshalb lohnt es für ihn die Mühe nicht, hinzufahren und es sich anzusehen.
Wie das funktioniert, wenn sich Experten ein Bild anschauen und das quasi dann wie auf eine andere Ebene hieven, haben wir auch beim Leonardo da Vinci gesehen, bei Salvador Mundi. Kannst du das schnell erzählen, wie das dort war?
Ja, das war ein ähnlich gelagerter Fall. Also der Salvator Mundi war ein unbekanntes Bild, lange Zeit unbekanntes Bild. Das tauchte dann irgendwann auf. Es wurde gekauft von einem Konsortium. Einer von denen war ein sehr bekannter Kunsthändler, ein sehr renommierter Kunsthändler aus den USA, der offensichtlich so eine Vermutung hatte. Der hat das dann restaurieren lassen und hat sich selber immer sehr skeptisch geäußert. Dachte, ich glaube das nicht, aber könnte mal der drauf gucken, da der drauf gucken. Nach der Restaurierung sah das Bild sehr, sehr interessant aus. Und unter anderem auch durch seine eigenen Kontakte war es dann möglich, dieses Bild in Museen, in großen Museen gar nicht erstmal auszustellen, aber da mal zu lagern und untersuchen zu lassen, also in offiziellen Institutionen, in anerkannten Institutionen. Da kommen dann auch Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker, Kapazitäten, Professorinnen, Professoren hin. Die sind sehr, sehr vorsichtig, zu einem privaten Sammler nach Hause zu kommen oder in einen Keller nach Genf zu kommen. Es gibt viele Keller in Genf mit sehr vielen Kunstwerken, von denen deren Eigentümerinnen und Eigentümer vermuten, dass es ganz bedeutende große Kunstwerke sind, weil sie natürlich einen Ruf zu verlieren haben. Und sie kommen aber deshalb gerne in die großen Institutionen, sehen sich das da an. So war das da. Viele haben sich diesen Salvator Mundi angesehen. Sehr viele haben gesagt, nie im Leben ist kein Leonardo. Manche, unter anderem auch der Martin Kemp, über den wir schon geredet haben, hat wohl gesagt, könnte sein. Hat das danach dementiert, hat gesagt, nein, er glaubt das nicht und er habe das so auch nicht gesagt. Allein, dass so jemand wie Martin Kemp, eben einer der ganz großen Autoritäten in der Leonardo da Vinci-Forschung, sich ein Bild überhaupt nur ansieht und dass er eventuell gesagt hat, es könnte sein, das reicht schon, um dieses Bild für Sammler, schwerstreiche Sammlerinnen und Sammler auf der ganzen Welt sehr, sehr attraktiv zu machen. Und das hat ja dann auch dazu geführt, obwohl kein einziger der maßgeblichen Leonardo-Experten je gesagt haben, ja, das ist ziemlich sicher ein Leonardo, dass dieses Bild als teuerstes jemals verkauftes Kunstwerk den Besitzer gewechselt hat für 450 Millionen Dollar.
Und von dem ist aber die Eiselwolf Mona Lisa weit, weit entfernt, oder?
Wahrscheinlich ist sie davon weit entfernt. Das kann allerdings auch, sowas kann sich auch schnell ändern. Das haben wir im Fall des Salvator Mundi gesehen. Das haben wir auch im Fall von ein paar anderen Authentifizierungen gesehen. Also sozusagen Echtheitsentdeckungen von Bildern, von denen man vorher nicht dachte, dass es ein Leonardo sei. Wenn es die Eigentümer dieser Stiftung geschickt anstellen, es schaffen, dass es sich einer von denen ansieht, dass vielleicht jemand dazu etwas schreibt, dann kann sich das, also ein Aufsatz veröffentlicht, sich wissenschaftlich damit befasst, kann sich sowas auch schnell ändern. Das ist vermutlich auch die Hoffnung der Stiftung, auch wenn sie sagt, nein, es geht hier gar nicht um einen Verkauf. Das würde hier gar keine Rolle spielen.
Wo ist denn das Bild jetzt?
Das Bild war bis vor kurzem ausgestellt in Turin, in einer privaten Ausstellungshalle, also die angemietet wurde. Also auch keine offizielle Institution, kein offizielles Museum hat das Bild bislang ausgestellt. Momentan ist es, ich weiß es nicht, vermutlich ist es wieder in Genf, in irgendeinem Safe oder irgendeinem Keller. Und die Stiftung sagte mir, es sei angedacht, dass das auch bald wieder gezeigt würde und eben möglicherweise auch bald in der Schweiz.
Du bist das anschauen in Turin?
Ja, natürlich bin ich nach Turin.
Auch 4 Stunden lang, wie im Louvre?
Ich glaube nicht, dass ich ganz 4 Stunden allein vor dem Bild verbracht habe. Es gab ja noch eine Ausstellung ringsherum, die allerdings nicht so interessant war. Aber ich habe viel, viel Zeit vor dem Bild verbracht.
Und?
Es ist leichter, sich dieses Bild anzusehen. Es gibt Bilder, die machen es einem schwer. Und dazu gehört die Mona Lisa im Louvre. Und es gibt Bilder, die machen es einem leichter. Dieses Bild macht es einem relativ leicht. Es ist nicht so rätselhaft, es ist nicht so tückisch. Man sieht eine junge, attraktive Person, eine junge, attraktive Frau vor einem total unbeholfenen, merkwürdigen Hintergrund, den man aber auch ausblenden kann. Und man kann sich da eine Weile rein versenken. Sie hat ausgesprochen schöne Hände, schön gemalte Hände. Und sie hat ein unglaublich offenes Gesicht, in das man sehr, sehr lange reinsehen kann. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich einige der Eigentümer in vielleicht mehr in das Sujet verliebt haben als in sozusagen den kunsthistorischen Wert des Bildes. Oder anders gesagt, dass einige dieser Eigentümer sich in diese Frau ein wenig verliebt haben oder dieser Frau verfallen sind und deshalb so unbedingt und mit allen Mitteln wollten, dass es ein echter Leonardo da Vinci ist.
Danke, Sven.
Danke dir, Philipp.
Die ganze Geschichte über die Eiselwürf Mona Lisa von Sven Behrisch lest ihr im Magazin von diesem Wochenende. Da würde ich auch sehr gerne verlinken. Das war es mit dieser Folge von «Apropos». Das war es auch mit dieser Woche von «Apropos». Die aktuelle Sendung hat er noch Fan produziert. Moderiert wird «Apropos» von Mira Gabatuller und von mir, Philipp Loser. Unsere anderen Produzentinnen und Produzenten sind Tobi Holzer, Laura Bachmann und Sarah Spreiter. Wir hören uns am Montag wieder. Ein ganz schönes Wochenende. Bis dann. Ciao zusammen.